SRF 2 Kultur.
Ein Spaziergänger findet am Rheinufer ein abgetrenntes Bein. Die Polizei rätselt, von wem stammt es? Mord oder Selbstmord? Lebt das Opfer vielleicht noch? Immer häufiger müssen Rechtsmediziner solche Fragen beantworten. Auch im Krimi.
People watch crime shows on TV.
Die Zuschauer denken, ein Blick auf die DNA reicht und das Verbrechen ist aufgeklärt.
Aber die tägliche Polizeiarbeit erweist sich oft als komplizierter, als es zunächst scheint.
Die Leute sind enttäuscht, weil die tatsächlichen Untersuchungen länger dauern als im Fernsehen.
Vieles, was bisher nur in der Fiktion möglich ist, könnte jedoch in ein paar Jahren zum Alltag der Kriminalisten gehören. Mit neuen wissenschaftlichen Methoden lesen sie aus molekularen Spuren immer mehr Informationen heraus über den Täter, das Opfer und den Tathergang.
Phantombilder aus dem Erbgut, was die DNA über einen Menschen verrät. Eine Kontextsendung von Michael Lange und Michael Stang.
So this is a 15 floors New York City's DNA crime lab.
Dr. Mark Desire ist zuständig für die Identifizierung vermisster Personen in den USA. Er führt durch die Flure des Office of Chief Medical Examiner an der First Avenue in Manhattan.
In unseren DNA-Kriminallabors hier in New York arbeiten 170 Mitarbeiter an verschiedenen Kriminalfällen.
Hier untersuchen Rechtsmediziner auch jene sterblichen Überreste, die bei den Aufräumarbeiten am World Trade Center nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gefunden wurden. Seit den Terroranschlägen sind viele neue Analysemethoden hinzugekommen. Deshalb müssen die Spezialisten alle Proben, bei denen die Identifizierung in den ersten Jahren nicht sicher gelang, erneut untersuchen. Einige bis zu 15 Mal, um vielleicht doch noch die Identität einiger Opfer klären zu können. Insgesamt haben Mark Desire und seine Kollegen seither mehr als 22.000 Knochen untersucht und dabei ihre Methoden stets verfeinert. Sie haben gelernt, selbst aus winzigen Spuren noch Erbgutreste sicher zu identifizieren. Das ist mitunter sehr schwierig, denn das Knochenmaterial ist zerbrochen, zudem war es großer Hitze ausgesetzt. Viele Proben wurden mit Kerosin und Löschwasser kontaminiert. All das hat dem Erbgut zugesetzt, das meist nur noch in kleinen Teilen erhalten ist. Aber auch winzige Reste können die Forscher heute untersuchen, so Mark Desire.
Wir haben es geschafft, genetische Profile aus Proben herauszufiltern, die vor 5 oder 10 Jahren noch nicht als analysierbar galten.
Und in Zukunft wollen die Ermittler weitere Informationen aus kleinsten Spuren erhalten.
Viele Methoden haben sich erst durch die Arbeit am World Trade Center Identifizierungsprojekt entwickelt. Wir können heute nur mit Hilfe eines Knochenstücks auf äußere Merkmale wie Haut, Haar und Augenfarbe einer Person schließen. Uns treibt die Frage an, können wir dank der DNA noch mehr herausbekommen?
Im Polizeialltag liefert die DNA bisher keinerlei Informationen über das Aussehen eines Täters oder des Opfers. Das Erbmolekül dient lediglich als genetischer Fingerabdruck, ausschließlich zur Identifizierung. Nur wenige Stellen im Erbmaterial werden dazu erfasst. Es geht um bestimmte Teile der DNA, in denen sich die gleichen Buchstaben des genetischen Codes mehrfach wiederholen. Diese Bereiche unterscheiden sich von Person zu Person. Aus ihnen wird ein Zahlencode ermittelt. Nur diese Ziffern werden Personen zugeordnet und in DNA-Datenbanken gespeichert. Die DNA-Probe selbst wird nicht aufbewahrt.
Der maskierte Bankräuber ist flüchtig. Bei einer Schießerei mit der Polizei wurde der Täter verletzt. Zurück blieb nur ein Blutfleck auf dem Fußboden. Darin enthalten das Erbmaterial des Täters. Allerdings wurde sein genetischer Fingerabdruck zuvor noch nie bei der Polizei erfasst und gespeichert. Eine Identifizierung des Täters mit Hilfe der DNA ist deshalb nicht möglich.
wenn ich es nicht vergleichen kann, weil ich die Person nicht kenne, weil ich noch kein DNA-Profil von dieser Person habe, dann nützt mir das nichts. Dann kann ich das schönste DNA-Profil haben, was es gibt, und ich kann den Spurenleger nicht identifizieren.
Damit will sich der Molekulargenetiker Professor Manfred Kaiser nicht abfinden. Er sucht in biologischen Spuren nicht nur nach DNA, er sucht nach Informationen über sogenannte Spurenleger. Das können der Täter, Tatbeteiligte, aber auch das Opfer oder unbeteiligte Zeugen sein. An der Erasmus-Universität Rotterdam in den Niederlanden leitet der Wissenschaftler die Abteilung für molekularbiologische Forensik. Was die DNA den Genetikern immer schon verriet, ist das Geschlecht, weiblich oder männlich. Hinzugekommen ist jetzt auch die Augenfarbe.
Was unsere bisherige genetisches Wissen, aber auch die Tests, die wir entwickelt haben, sagen können, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ob eine Augenfarbe blau oder braun ist. Und da geht es also Wahrscheinlichkeiten, die im Schnitt über 90% liegen, also sehr hohe Wahrscheinlichkeit.
In den Niederlanden wurde der von Manfred Kaiser entwickelte Augenfarbentest bereits für die Kriminalarbeit zugelassen. 6 Positionen im Erbgut eines Menschen verraten die Farbe der Augen. Dass dieser genetische Einblick keine 100%ige Sicherheit liefere, sei bei der Fahndung kein Problem, betont Manfred Kaiser.
Wenn ich zum Beispiel Polizeiermittler frage, na, was braucht ihr denn jetzt, dann sagen die meistens, wir wollen sowas benutzen in Fällen, wo wir gar nichts wissen. Das heißt, alles, was über 50% ist, reicht uns schon erstmal, und da sind wir bei über 90%.
Um bei der Augenfarbe neben Blau und Braun auch Grau, Grün und Mischfarben aus der DNA herauszulesen, will Manfred Kaiser den Test noch genauer machen. Er soll dann keine allgemeine Aussage mehr treffen, wie blau oder braun, sondern eine Farbkarte liefern, die den wahrscheinlichsten Farbton darstellt. Gleichzeitig arbeiten die Forscher an der Identifizierung anderer Merkmale. So konnten sie 20 genetische Marker für die Haarfarbe im Erbgut aufspüren. Am einfachsten ist der Test für rote Haare. Die Trefferquote liegt hier bei über 90%. Bei schwarzen Haaren sind es 80 und bei blond oder braun immerhin 75%. Die Genauigkeit hat aber Grenzen, zumal manche Haarfarben im Laufe des Lebens dunkler werden. Nicht selten werden aus blonden Kindern braunhaarige Erwachsene und später werden die Haare mitunter grau. Noch schwieriger sind Aussagen über die Körpergröße, denn dabei wirken viele Gene zusammen und auch Umweltfaktoren spielen eine wichtige Rolle. Ein Gentest, der die Körpergröße bestimmt, ist deshalb unwahrscheinlich. Das gleiche gilt für einen DNA-Test, der das Alter einer Person verrät.
Also das nächste, was wahrscheinlich kommen wird, wo wir und andere daran arbeiten, wo wir hoffentlich auch bald einen Test haben, ist Hautfarbe. Und man kann heutzutage schon mit relativ wenig DNA-Markern helle Haut von dunkler Haut unterscheiden, wobei man da meistens europäische Herkunft und afrikanische Herkunft mehr oder weniger vorhersagt.
Auch ein Test zur Abstammung, wie ihn einige Firmen anbieten, liefert Informationen über das Aussehen. Die DNA verrät, aus welcher Region der Erde die Vorfahren eines Menschen stammen, mehr nicht. Schlussfolgerungen über das Aussehen sind mit Vorsicht zu betrachten. Schließlich gibt es gar nicht so wenige blonde Italiener oder braunäugige Schweden. Die großen Bevölkerungsgruppen wie Afrikaner, Europäer und Ostasiaten lassen sich optisch leicht unterscheiden. Und genauso ist es bei den Genen. Wenige Marker reichen aus, um Menschen aus verschiedenen Kontinenten zu unterscheiden. Je kleiner die Regionen und je näher beieinander, umso schwieriger sind die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufzuspüren.
Viele Leute denken, wenn sie wissen, wo jemand herkommt, dann können sie sagen, wie er aussieht. Oder aber wenn sie sehen, wie jemand aussieht, dann sagen sie, wo derjenige herkommt. Und das funktioniert in vielen Fällen, aber auch in vielen Fällen nicht.
In den Niederlanden werden die Genanalysen aus Manfred Kaisers Labor bereits benutzt, um etwas über das Aussehen von Tätern, Opfern oder Zeugen zu erfahren. Der Haarfarbentest soll als nächster zugelassen werden. Weitere Testverfahren sollen folgen. So gibt es Testverfahren, bei denen die RNA untersucht wird, ein Biomolekül, das mit der DNA verwandt ist. Wenn Gene aktiv sind, wird ihre Erbsubstanz, die DNA, im Zellkern kopiert in RNA. RNA steht für Ribonukleinsäure. Sie ist das Forschungsthema von Dr. Cornelius Kurz am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bonn.
Man kann es grob vereinfacht sagen, mit DNA findet man raus, wer etwas war, und mit der RNA findet man raus, was passiert ist oder was geschehen ist.
Von der Tat zeugen nur ein paar zerrissene Kleidungsstücke. Angeblich hat der Täter sie dem Opfer vom Leibe gerissen. Aber der Tatverdächtige bestreitet das. Ein paar Blutflecken auf dem Hemd oder auf der Unterwäsche beweisen gar nichts. Man weiß ja nicht einmal, woher das Blut stammt.
Cornelius Kurz und seine Arbeitsgruppe für forensische Genetik konzentrieren sich auf eine besondere Form der RNA, die Mikro-RNA. Dieses Molekül spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Gene. Vor allem aber ist die Mikro-RNA sehr klein und deshalb stabiler als andere RNA-Moleküle. Und bestimmte Mikro-RNAs sind typisch für einzelne Gewebe oder Organe. Cornelius Kurz konnte Mikro-RNA bereits in verschiedenen Tatortspuren nachweisen und bestimmen, aus welchem menschlichen Gewebe diese Spuren stammten.
Man findet eine Mischung, einen Klecks, der eindeutig Material von mehreren Menschen enthält. Zum Beispiel nach Sexualdelikten ist das sehr häufig der Fall. Und dann ist es entscheidend zu wissen, aus welchen Spurenarten sich dieser Fleck zusammensetzt.
Eine bestimmte Mikro-RNA ist typisch für Blut, eine andere für Speichel oder Vaginalsekret oder Sperma. Oder auch für Nervenzellen im Gehirn oder Lebergewebe.
Die Gesamtheit der RNA in einer Leberzelle ist ganz anders als die Gesamtheit der RNA in einer Hirnzelle. Man kann also aufgrund der Zusammensetzung von RNA die Zelle, aus der diese RNA stammt, erkennen. Wenn also eine Blutspur auf dem Boden liegt, kann ich anhand der Zusammensetzung der RNA erkennen, dass in dieser Spur Blut enthalten ist. Wenn da zusätzlich noch Speichel drin ist, finde ich eine weitere Zusammensetzung von RNA, die auf Speichel hindeutet.
In bestimmten Fällen können die Forscher sogar ermitteln, woher eine Blutspur stammt. Ist das Blut aus einer Wunde ausgetreten oder handelt es sich um Menstruationsblut? Das kann wichtig sein, um eine Vergewaltigung nachzuweisen. Nicht selten widersprechen sich die Aussagen von Opfer und Täter. Die RNA kann Informationen zum Hergang der Tat liefern und eventuell einen Beteiligten der Falschaussage überführen.
Für die normale, routinemäßige Fallarbeit wird RNA noch nicht eingesetzt. Es gibt allerdings in Holland bereits Labore, die das machen. Wir haben aber jetzt gerade eine Studie publiziert und konnten zeigen, dass man zum Beispiel mit RNA Schüsse gegen den Kopf von Schüssen gegen andere Körperteile unterscheiden kann.
Cornelius Kurz konnte sogar nachweisen, dass nach einem Schuss aus wenigen Metern Entfernung kleinste Gewebespuren des Opfers in der Tatwaffe zurückbleiben, zum Beispiel im Lauf der Schusswaffe. Dort fand er sowohl das Erbmolekül DNA als auch Mikro-RNA. So kann er mit Hilfe der Schusswaffe den Tathergang rekonstruieren.
Man kann aus dem Inneren der Schusswaffe erkennen, welche Opfer mit der Schusswaffe getroffen worden sind, also DNA, und, wie wir jetzt gerade gezeigt haben, auch wohin das Opfer getroffen worden ist. Zum Beispiel in den Kopf, wenn Hirngewebereste ins Innere der Waffe gespritzt sind, aus denen man dann RNA rausholt und daraufhin sehen kann, dass diese RNA aus dem Gehirn stammt. Third floor.
Direktor Dr. Max Haug eilt durch die Gänge des dritten Stocks. Hier befindet sich das Labor für forensische Wissenschaften des Bezirks Washington D.C. Im Vorbeilaufen zeigt er auf Glasscheiben, hinter denen sich hochreine Arbeitsräume befinden.
Die Waffenabteilung hier bekommt zwar die meisten Fälle zur Bearbeitung und die Genetikabteilung die wenigsten, aber diese DNA-Fälle sind am arbeitsintensivsten.
Max Haug ist nicht nur Chef einer Abteilung der Bezirksverwaltung in Washington, sondern auch ein gefragter Forensikexperte für schwierige Kriminalfälle.
In den vergangenen Jahren haben sich die Methoden stark verändert. Viele neue sind hinzugekommen. Alle sind schneller als ihre Vorgänger. Einige befinden sich noch in Entwicklungsstadien, sind aber äußerst vielversprechend. Aktuell konzentriert sich vieles auf die sogenannte Rapid-DNA-Methode.
Bei dieser Methode können die Spezialisten bestimmte Bereiche der Erbsubstanz schnell vergleichen, ohne diese im Detail zu kennen.
Man erhält dieselben Informationen wie bei der aufwendigeren Analyse. Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Damit konnten wir den Analysezeitraum von einst mehreren Tagen auf Minuten reduzieren.
Zeit ist für Max Haug das größte Problem. Akten ungelöster Kriminalfälle stapeln sich in seinem Büro. Es gehen immer mehr Fälle ein, als abgeschlossen werden.
Angenommen, man würde sich nur um einen einzigen Fall und um nichts anderes kümmern, dann könnte man die notwendigen Untersuchungen vielleicht in 3-4 Tagen abschließen. Doch die Realität sieht anders aus. Der Durchschnitt in den Vereinigten Staaten liegt aktuell bei 70 Tagen.
Eine Vergewaltigung nachts im Park. Keine Zeugen. Das Opfer kann sich nicht erinnern. Aber die Spurensicherung konnte etwas Blut des Täters sicherstellen. In den Genen der Zellen ist sein Erbmaterial gespeichert. Die Erbinformationen bestimmen das Aussehen des Täters. Man müsste also auch das Gesicht des Täters aus der DNA rekonstruieren können. Im Prinzip.
Indem ich aus DNA ein Gesichtsporträt erstelle und dieses Gesichtsporträt ähnelt dann Ihrem Foto und nicht meinem. Ja, das wäre natürlich dann der heilige Gral, das ist die ferne Zukunft.
Die ersten Schritte in diese Richtung haben Professor Manfred Kaiser und sein Team an der Erasmus-Universität in Rotterdam bereits getan. Sie haben die Gesichter zahlreicher Freiwilliger vermessen und wollten wissen, wie breit ist das Gesicht, wie weit sind die Augen voneinander entfernt, wie stark ist das Kinn, wie dick die Oberlippe. Anschließend haben sie im Erbgut der Probanden nach Positionen gesucht, die mit den Gesichtsdaten in Zusammenhang stehen.
Bis vor ein, zwei Jahren wusste man gar nichts. Wir haben damit angefangen in einem relativ großen und wachsenden internationalen Konsortium und haben vor kurzem 5 Gene gefunden, die statistisch nachweisbar mit Gesichtsmerkmalen, und das sind dann Distanzen, Gesichtsabstände, Messwerte im Gesicht, korrelieren, also statistisch einhergehen.
Wie groß der Einfluss der Gene auf die Form eines Gesichts ist, beweist das Aussehen eineiiger Zwillinge. Sie haben exakt die gleichen Gene und deshalb auch die gleichen Gesichter. Während sich Geschwister oder zweieiige Zwillinge auf den ersten Blick deutlich unterscheiden, lassen sich eineiige Zwillinge manchmal nicht einmal von ihren Eltern auseinanderhalten. Es müssen also die Gene sein, die das Aussehen von Gesichtern bestimmen. Aber es sind weit mehr Gene beteiligt als die 5, die Manfred Kaiser bisher entdeckt hat. Das perfekte Phantombild einer unbekannten Person lässt sich allein aus einer biologischen Spur noch nicht erstellen. Forscher von der Katholischen Universität Leuven in Belgien haben aber bereits begonnen, viele Gesichtsmerkmale im Computer zusammenzubringen. In den Daten suchen sie nach Zusammenhängen von Genen und Aussehen. Der Bild- und Computerexperte Dr. Peter Klaas hat dazu mit Spezialkameras 3D-Bilder von zahlreichen Freiwilligen aufgenommen.
Wir haben 10.000 Messpunkte im Gesicht der Freiwilligen bestimmt, indem wir im Computer ein Gitter über das Gesicht gelegt haben. Zusammen ergaben sie ein Bild, das mehr aussagte als die Einzeldaten.
Ein Wort benutzt Peter Klaas in diesem Zusammenhang besonders gern.
Facial Gestalt, the whole Gestalt is quite complex.
Die Gestalt eines Gesichts ist sehr komplex. Das ist nicht nur eine Kategorie wie die Augenfarbe oder die Haarfarbe. Das ist der Eindruck, den wir von einem Menschen haben, wenn wir sein Gesicht wahrnehmen. Die Spezialisten auf der ganzen Welt benutzen das deutsche Wort Gestalt, wenn sie den Gesamteindruck eines Gesichts meinen und nicht nur auf einzelne Merkmale schauen.
Not just looking at a feature.
Peter Klaas in Leuven arbeitet nicht mit Manfred Kaiser in Rotterdam zusammen. Er kooperiert mit Molekulargenetikern der Pennsylvania State University in den USA. Seine Vorgehensweise unterscheidet sich grundlegend von der Manfred Kaisers. Peter Klaas hat zunächst Computerprogramme entwickelt, die die Datenfülle aus dem Gesicht erfassen. Und die bringt er anschließend mit genetischen Informationen in Verbindung.
Wir sind von 46 Kandidatengenen ausgegangen, von denen man wusste, dass sie bei Krankheiten das Aussehen des Gesichts verändern. Bei etwa der Hälfte davon konnten wir zeigen, dass sie auch die Gestalt des Gesichts gesunder Menschen beeinflussen.
Not having any clinical condition or syndrome.
Das reicht eigentlich noch nicht aus, um das Gesicht einer unbekannten Person nur mit Hilfe genetischer Informationen zu bestimmen. Und dennoch hat Peter Klaas es versucht, als ihn die britische Wissenschaftszeitschrift New Scientist darum bat.
Sie haben die Speichelprobe einer Reporterin entnommen und an das Unternehmen 23andMe in Kalifornien geschickt. Und unter den Millionen Positionen auf der DNA, die dort untersucht wurden, befanden sich 20, bei denen wir einen Zusammenhang mit dem Aussehen von Gesichtern festgestellt hatten. Die Genetiker der Pennsylvania State University werteten die Daten aus und schickten mir eine Excel-Datei. Und ich habe aus diesen wenigen Daten eine Fotomontage erstellt, die das umsetzt, was der genetische Code verrät.
Der New Scientist veröffentlichte das so entstandene Phantombild und ein echtes Foto der Reporterin nebeneinander. Die Ähnlichkeit ist deutlich, die Nase stimmt überein. Bei Kinn und Lippen gibt es noch ein paar Unterschiede. Peter Klaas ist zufrieden. Der Versuch zeigt, was bereits mit wenigen Daten möglich ist. Nun will er sein Verfahren verbessern und statistisch absichern. Dazu braucht er möglichst viele genetische Informationen für wenig Geld. Deshalb hat Peter Klaas mit der Firma aus Kalifornien Kontakt aufgenommen. In seinem kleinen Büro steht ein Stapel mit Kartons von 23andMe. Er öffnet den obersten und nimmt eine der Schachteln heraus.
So, it's a box, the person. And the box contains a vial.
Jede Person erhält von uns eine kleine Schachtel mit einem Röhrchen für eine Speichelprobe. Und da ist auch ein Handbuch, das erklärt, wie man die Speichelprobe entnimmt. Das Ganze wird gut verpackt und anschließend wieder an die Firma geschickt. Dort werden etwa 1 Million bekannte Positionen im Erbgut ausgewertet. Und der Kunde erhält Informationen über seine persönliche DNA.
From your personal DNA.
Peter Klaas braucht nun jede Menge neue Freiwillige. Zum einen die genetischen Daten und außerdem die zugehörigen 3D-Bilder. Dann, so hofft er, wird es in einigen Jahren möglich sein, aus einer Blutspur das Gesicht eines unbekannten Spurenlegers im Computer zu rekonstruieren. So gut, wie es heute Phantombildzeichner mit der Hilfe von Augenzeugen machen. Und vielleicht sogar besser.
Eine Entführung. Das Erpresserschreiben besteht aus einem Blatt Papier mit aufgeklebten Zeitungsbuchstaben. Zunächst findet die Polizei keine Hinweise auf den Täter. Doch dann bemerken die Kriminaltechniker, dass die Briefmarke angeleckt wurde. Im Speichel finden sie gut erhaltene Täter-DNA. Darin ist das Gesicht des Täters gespeichert. Man muss es nur herauslesen.
Die verschiedenen neuen Forschungsergebnisse sorgen weltweit für Diskussionsstoff. Auch für Professor Misha Engrist von der Duke-Universität in Durham, North Carolina, stellen sich Fragen.
Das ist faszinierend und revolutionär zugleich. Noch aber weiß die Gesellschaft zu wenig über diese neuen Möglichkeiten. Sie entsprechen nicht dem, was die Leute aus den Kinofilmen kennen. Aber es ist dennoch erstaunlich, dass man mithilfe einer Handvoll genetischer Marker tatsächlich sagen kann, dass diese oder jene Person europäische Vorfahren hat. Oder dass man ziemlich gut schätzen kann, welche Augenfarbe oder Haarfarbe jemand hat.
Misha Engrist forscht am Institut für Genomwissenschaften und Politik. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Genetik auf die Forschung selbst, auf die Polizeiarbeit und auf die Gesellschaft. Es sei keine Frage der Technologie, sondern die Frage, was Menschen mit der Technologie anfangen, meint Misha Engrist. Über eine Technikfolgenabschätzung werde ebenso wenig geredet wie über Sicherheit und Datenschutz. Diese Probleme müssten auch auf der Agenda der großen Labors und der Entscheidungsträger stehen, fordert der Wissenschaftler.
Es ist wie mit jeder Technologie. Forensische Genetik hat das Potenzial, die bösen Buben zu fangen und die Gesellschaft sicherer zu machen. Aber sie birgt auch Gefahren. Sie hat zwar das Potenzial, unschuldig Verurteilte zu entlasten, aber sie hat ebenso die Möglichkeit, Unschuldige ins Gefängnis zu bringen, wenn diese Technik missbraucht wird.
Sobald sich das Aussehen einer Person aus einer biologischen Probe herauslesen lässt, ist Missbrauch möglich. Das hat Peter Klaas im belgischen Löwen bereits erfahren.
Sobald Sie Personen auf diese Art erkennen können, können Sie sie auch diskriminieren. Ich habe zum Beispiel nach der Veröffentlichung meiner Ergebnisse eine Anfrage von einer Fruchtbarkeitsklinik erhalten. Die wollten wissen, ob ich das Aussehen von In-vitro-Babys anhand der Gene vorhersagen kann. Ich frage mich, wozu möchte man das wissen? Und was machen Sie, wenn Ihnen das Ergebnis nicht gefällt?
Die persönlichen Informationen aus dem Erbgut müssen geschützt werden. Nach Meinung von Manfred Kaiser sind aber nicht alle Daten gleich schützenswert.
Meiner Meinung nach, wenn ich es benutze, um äußerlich sichtbare Merkmale vorherzusagen und auch nur äußerlich sichtbare Merkmale und keine äußerlich nicht sichtbaren Merkmale, na, dann trifft für mein Verständnis zumindest das Argument der Privatsphäre und des sogenannten Rechts nicht zu wissen gar nicht zu.
Und schließlich gäbe es auch zahlreiche ethische Gründe für die neuen Verfahren. Gefährliche Täter könnten überführt werden und Opfer besser geschützt.
Und ich glaube sehr wohl, dass es ungelöste Kriminalfälle gibt, wo es keine Treffer gibt mit bekannten Personen und wo die Ermittlungsarbeit, denke ich zumindest, durchaus profitieren könnte von Informationen über Aussehen und Abstammung, wie sie aus DNA heutzutage schon herausgelesen werden kann. Nicht? Wenn die Gesellschaft das möchte, dann müsste es da zu einer Novellierung der DNA-Gesetzgebung kommen. Oder man müsste Präzedenzfälle schaffen, um den schon vorhandenen Gesetzestext anders auszulegen.
Was noch fehlt, ist die öffentliche Debatte über das Für und Wider dieser Technik. Diese ist zwingend notwendig, meint Misha Engrist von der Duke-Universität in Durham. Und zwar bevor die neuen Methoden den Alltag der Kriminalisten erobern.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir den Menschen die Möglichkeit geben müssen, ihre persönlichen Daten selbst zu kontrollieren. Oder, wie ich gerne sage, die Genetik ist zu wichtig, um sie den Genetikern zu überlassen.
Genetics is too important to be left to geneticists.
Phantombilder aus dem Erbgut, was die DNA über einen Menschen verrät. Eine Kontextsendung von Michael Lange und Michael Stang. Produktion SWR 2 2014.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.